Ich sehe für Europa hier in dieser Frage des Mehrwegs, besonders im B2B, eine wirkliche Chance. Wir können wirklich ein System auf die Beine stellen, wo alle gewinnen.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und heute bin ich zu Gast bei Hans-Dieter Filipowski in Hamburg. Wir sprechen über ein Thema, das in der aktuellen Nachhaltigkeitsdebatte immer häufiger als möglicher Lösungsansatz genannt wird, das Thema Mehrweg. Doch wie realistisch sind Mehrwegsysteme tatsächlich im industriellen Umfeld? Wo liegen die Chancen, wo die Grenzen und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Mehrweg nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich tragfähig wird? Wir sprechen darüber, warum die Diskussion gerade jetzt an Fahrt aufnimmt, welche Unterschiede zwischen B2B und B2C Mehrwegsystemen bestehen und weshalb einige Anwendungen seit Jahren erfolgreich funktionieren, während andere Konzepte bislang kaum über Pilotprojekte hinauskommen. Außerdem interessiert mich, welche Rolle Standardisierung, Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette und neue Initiativen wie 360 Grad Reuse für die Zukunft von Mehrweg spielen können. Und natürlich werfen wir auch einen Blick nach vorne. Welche Entwicklungen erwartet Herr Filipowski für die kommenden Jahre und kann Mehrweg in der Industrie tatsächlich zum Zukunftsmodell werden? Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, Herr Filipowski, und vielen Dank, dass wir uns heute hier in Hamburg zum Gespräch treffen konnten.
Lieber Herr Schmidt, es ist mir ein besonderes Vergnügen, Sie hier in meiner Heimatstadt Hamburg und auch meiner Lieblingsstadt Hamburg treffen zu können. Danke für die perfekte Organisation. Es ist mir eine Freude, jetzt hier mit Ihnen heute über das Thema Mehrweg zu sprechen und einfach zu sehen, wohin die Reise geht und was sich hier auch tut.
Super. Ich glaube, das ist ein hochgradig spannendes Thema, Herr Filipowski. Bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich vorschlagen, nutzen Sie die Gelegenheit, sagen Sie gerne noch mal ein paar Sätze zu sich. Das Hamburger hört man, hätte ich gesagt, im positiven Sinne. Aber nehmen Sie uns ein bisschen mit rein in Ihre persönliche Vita, wie Sie sozusagen an den Punkt kamen, an dem wir heute sind, als Präsident und Gründer von Enfit.
Ja, das will ich gerne tun. Also mein Name ist Hans-Dieter Filipowski. Ich bin nicht in Hamburg geboren, also insofern bin ich ein Zugereister, würde man sagen, gilt aber auch für viele andere Länder. Auch als Österreicher ist man immer nur Zugereister, wenn man woanders herkommt, bin ich hier auch. Aber es ist natürlich meine Herzensstadt hier. Hamburg bedeutet mir sehr viel, weil hier für mich schon als kleines Kind habe ich Bilderbücher gesehen mit den Barkassen und mit den Möwen. Und ich konnte die Möwen im Ohr hören. So hat es mich fasziniert. Und als ich später als Jugendlicher das erste Mal in Hamburg landete, war ich schier begeistert vom Hafen, vom Drive, von der Logistik, die hier passiert und von dem, wie man so das Tor zur Welt spürt. Und ich habe es damals gespürt und ich spüre es auch heute noch. Mhm. Allerdings muss ich sagen, dass heute viele Kräne sich nicht mehr so intensiv drehen. Und das sehe ich schon mit einer gewissen Sorge, weil sie mich logischerweise als Unternehmer auch dann direkt betrifft und ich das schon beobachten kann. Ja, was hat mich getrieben dazu, Präsident des Verbandes Enfit zu werden? Also es ist eigentlich eine ganz kuriose Geschichte, vielleicht zu meinem Hintergrund. Ich habe in Hamburg Verfahrenstechnik studiert und hatte eigentlich ganz andere Pläne. Mein Wunsch war immer, irgendwo auf einer Behörde zu arbeiten mit der Krawatte, nee, ohne Krawatte, das war so mein Ziel, und einen geregelten Arbeitstag zu haben. Aber es kam dann alles ganz anders, als man sich das vorstellt.
Gott sei Dank, hätte ich gesagt, Herr Filipowski, Gott sei Dank.
Ja. Genau. Dann habe ich also diese Wahnsinnsidee gehabt, in Hamburg Verfahrenstechnik zu studieren, nachdem ich eine Berufsausbildung gemacht habe. Also ich bin sehr praktisch orientiert, kann auch eine Schraube festdrehen, obwohl meine Frau behauptet, ich wäre nicht in der Lage, Bilder aufzuhängen. Aber das hat vielleicht mit den letzten 30 Jahren zu tun, möglicherweise.
Erfahrungswissen Ihrer Frau wahrscheinlich.
Aber theoretisch kann ich das wirklich perfekt. Ja, also was hat mich eigentlich getrieben? Ich habe also Verfahrenstechnik studiert und habe mich bereits 1990 mit meinem ersten Unternehmen in Hamburg selbstständig gemacht. Damals ging das Thema Abwasseraufbereitung, Umwelttechnik. Das war auch der Schwerpunkt meines Studiums. Und ich bin relativ zügig nach der Grenzöffnung, damals ja noch die alte DDR, und wir hier im Westen, hat uns motiviert, mit ein paar Kollegen zusammen ein Unternehmen zu gründen, mein erstes Unternehmen. In diesem Unternehmen habe ich dann relativ zügig eigentlich schon Kontakt zu sogenannten Tankreinigungsanlagen bekommen. Mhm. Denn mein Schwerpunkt war Abwasser. Und wie man vielleicht vermuten kann, in so einer Tankreinigung, wo was geschrubbt und gereinigt wird, fallen Abwässer an. Mhm. Und ich hatte einen Kontakt zu einem Unternehmen hier in Hamburg. Die hatten eine super tolle Tankreinigungsanlage, aber sie hatten ein kleines Problem. Sie hatten eine sogenannte Blase in ihrem Ablaufkanal. Das macht die Stadt Hamburg immer dann, wenn es Unternehmen gibt, die ihre Grenzwerte nicht einhalten und partout nichts dran tun. Und dann können sie aber irgendwann eben, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Darmverschluss, dann können sie eben irgendwann auch nicht mehr Abwasser produzieren und einleiten, dann müssen sie den Betrieb einstellen. Und die riefen mich damals zu Hilfe und dann habe ich deren Abwasserprobleme gelöst und habe dabei aber auch erkennen können, woher kommen diese Abwässer, nämlich aus dieser Reinigung der Transportbehälter, also der Tanklastzüge, Silofahrzeuge, Tankcontainer, IBCs. Und das hat mich dann doch irgendwie sehr beeindruckt. Und ich habe mir gesagt, Mensch, Abwasser werden wahrscheinlich auch andere haben. Und so habe ich dann mein Netzwerk aufgebaut zu unterschiedlichsten Reinigungsstationen, hier in Deutschland zunächst, aber auch dann im Ausland. Und das, was mir dann später aufgefallen ist oder auch mein Businessmodell geworden ist, ist, ich habe zunächst Abwasseraufbereitungsanlagen für solche Unternehmen gebaut, weil ich kannte das eigentlich ganz gut und konnte ja auch deren Probleme hier in Hamburg sehr gut lösen. Und dann habe ich immer mir auch als Ingenieur dann vorgenommen, habe gesagt, naja, woher kommt das Abwasser eigentlich? Und dann fing ich an, mich für den vorderen Input zu interessieren, also dort, wo gereinigt wird. Und ehrlich gesagt hatte ich damals null Ahnung davon, wie das geht, was man da machen muss und worauf es ankommt. Aber als pfiffiger Ingenieur, wenn ich das so sagen darf, habe ich mir gesagt, naja gut, als Anlagenbauer, der ich ja bin, ob ich jetzt Abwasseranlagen baue oder vorne einen Dampfkessel mit Hochdruckpumpen und Chemiedosierung, das kriege ich wahrscheinlich im Griff. Und das Gute ist, Herr Schmidt, ich habe es im Griff bekommen. Aber ich habe natürlich viel Lehrgeld bezahlt, ohne Frage.
Wie das immer so ist. Ja.
Das immer so ist im Leben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann in diese Szene dieser sogenannten Tank- und Behälterreinigung eingetaucht. Und da gibt es immer eine kleine Anekdote, die erzähle ich mir ganz gern. Mich haben dann natürlich dann Menschen gefragt, sag mal, was machst du da eigentlich? Und ich habe immer gesagt, naja, nimm dir deinen Kaffeebecher. Du stellst ihn in deine Spüle, drückst irgendwie Programm 1, 2, 3, ne, je nach deiner Beurteilung, wie schmutzig er so sein mag und wie festgetrocknet das Zeug da auf deinem Teller vielleicht ist. Und dann wählst du das richtige Programm aus, drückst einen Knopf und erwartest, dass es hinterher sauber ist. Und siehst du, und das ist mein Job. Den mache ich auch, nur ein bisschen eben für größere Dinge, für große Transportbehälter, in denen Lebensmittel, Futtermittel, Chemikalien oder anderes transportiert werden. Und als ich dann anfing, diese Anlagen zu bauen, muss ich sagen, habe ich so eine ganz gewisse Prominenz hier im Lande mir auch erarbeiten können, ein gewisses Standing. Und eines Tages kamen meine Kunden oder einige meiner Kunden auf mich zu und sagten, Hans-Dieter, wir müssen mal reden. Und er hat gesagt, ja. Wo kann ich den Auftrag entgegennehmen? Aber meinen Sie, nee, das meinen wir jetzt mal nicht. Sondern wir haben eigentlich ein Problem. Wir machen hier Behälterreinigung. Da geht es um Lebensmittel, da geht es um Hygiene, da geht es um totale Sauberkeit. Das Problem ist, dass wenn wir das Geld berechnen würden, was wir eigentlich brauchen, damit sauber wird, kriegen wir keine Aufträge mehr. Weil der Logistiker nämlich unter dem Druck steht, dass diese Reinigung nirgendwo richtig auftaucht, nicht spezifiziert ist, nicht definiert ist. Das heißt eben halt nur reinigen. Und der Logistiker wird von der Industrie wiederum eben logischerweise gedrückt, damit sein Transportpreis möglichst niedrig ist, sodass sich in dieser Kette das fortsetzt bis zu einer Reinigungsstation. Das heißt, der Logistiker ist unter Druck von der Industrie, weil die Industrie will beim billigsten Transporteur kaufen. Die Reinigungsanlage ist unter Druck, weil der Logistiker sagt, also ich habe kein großes Geld hier für eine Reinigung auszugeben, mach mal hinnen. Ich brauche so einen Zettel, der sagt, ich war gereinigt, weil damit kriege ich meine nächste Ladung. Und das war dann damals so eine Diskussion, da haben wir hin und her diskutiert, nächtelang und haben dann überlegt, was könnte man tun. Und wir waren uns relativ einig darüber, dass es wahrscheinlich unmöglich sein wird, für ein Privatunternehmen einen Standard, einen Reinigungsstandard zu entwickeln. Und deswegen kam dann irgendjemand auf diese glorreiche Idee, man müsste einen Verband gründen. Und dann standen wir in der Reihe, alle traten zurück, ich habe es ein bisschen verpennt. Und dann war ich derjenige, der das in die Hand genommen hat und dann auch später nach der Verbandsgründung dann der Präsident wurde. Ich habe mich gefreut, wusste nicht, was auf mich zukommt und habe dann viele, viele Jahre, früher hatte ich auch langes, blondes, lockiges Haar, das habe ich heute nicht mehr, also die, die mich nicht sehen können, also ich habe eigentlich gar keine Haare mehr.
hege Zweifel an der Aussage, ob das mit dem langen, blonden, blockigen Haar wirklich stimmen kann, Herr Filipowski, aber ich will Ihnen das gerne glauben. Ja,
ja, das ist nett. Also es gibt auch Fotos, die das beweisen.
Wirklich?
Ja, wirklich, natürlich. In meiner Studentenzeit hatte ich wirklich langes, lockiges, blondes Haar. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam mir da ein bisschen vor in den nächsten 12 Jahren wie Don Quixote, der auf seinem alten, abgerackerten Esel gegen die Windmühlen kämpft. Ich nahm ja an, oder wir alle nahmen an, die wir den Verein gegründet, das ist ja ein eingetragener Verein nach deutschem Vereinsrecht, gegründet haben, dass jetzt alle Welt auf uns wartet und sich freuen würde über Standardisierung, über Definition, über klare Regeln. Herr Schmidt, das Gegenteil war der Fall. Alle haben gesagt, das brauchen wir alles gar nicht. Und das war schon ziemlich öde, fand ich, denn im Grunde genommen sind ja wir Verbraucher, aber auch die Industrieunternehmen. Wir alle sitzen ja in einem Boot. Da werden Rohstoffe transportiert, zum Beispiel Milchpulver von Hamburg nach München oder umgekehrt, wie auch immer. Und wir würden schon ganz gut finden, wenn der Transportbehälter irgendwie nicht vorher eine Chemikalie transportiert hätte oder wenn er sauber wäre oder wenn er nicht mit Salmonellen kontaminiert wäre. Und wir würden uns ja gerne darauf verlassen. Wenn wir aber dann feststellen müssen, dass es immer wieder zu Kontaminationen mit Salmonellen in der Schokolade, mit irgendwelchen Mikroorganismen, mit Fremdkörpern, Plastik in irgendwas konfrontiert werden, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, wie kann das sein? Wie kann das bei all den Zertifizierungsstandards, die in der Industrie üblich sind, IFS, BRC, FSSC 22.000, wie kann es sein, dass man überall hinguckt, alles auf den Kopf stellt? Nur beim Transport schließt man die Augen und sagt, irgendwie war das Produkt da. Mhm. Ich sage immer, solange wir nicht wie Raumschiff Enterprise das Zeugs, Rohstoffe von A nach B beamen können, materiefrei, sind wir darauf angewiesen, dass wir uns als Konsumenten, als Industrieunternehmen ja darauf verlassen können, dass das Transportbehältnis einwandfrei, hygienisch, lebensmittelsicher gereinigt ist, wenn wir über das Thema Lebensmittel reden. Ich rede jetzt ganz bewusst nicht über den Chemikalientransport und den Futtermitteltransport, aber im Prinzip geht es um ähnliche Dinge. Aber reden wir mal über Lebensmittel, denn wir wollen ja auch über, später über 360 Reuse ja miteinander reden, wo es ja speziell um Lebensmittel und Konsumgüter und so weiter geht.
Lassen Sie uns da gleich bleiben. Sie haben die Initiative 360 Grad Reuse angesprochen. Auch auf Ihrer Visitenkarte, die vor mir liegt, sehe ich oben links das Logo dieser entsprechenden Initiative. Ja. Können Sie gerne auch noch mal kurz anreißen, worum dreht sich's bei dieser Initiative? Was war der ausschlaggebende Punkt, im Verband intern sozusagen dann noch diese Initiative zu lancieren? Nehmen Sie uns da gerne nochmal mit rein.
Ja, genau. Im Grunde genommen hat der Verband sich eigentlich gar nicht geändert. Also man könnte den Eindruck bekommen, dieses 360 Reuse hat jetzt so mit Bechern und Eimern und Cups und Bowls und so weiter zu tun. Und das andere sind die Tanklastzüge und die sind ja ganz weit weg. Am Ende des Tages sind ja alle diese Elemente sind Transportbehältnisse, ne? Also mehrfach eingesetzt. Darum geht es ja, mehr Weg, mehrfach eingesetzt. Das gilt sowohl für ein Silofahrzeug oder ein Tankfahrzeug, genauso für den Becher, den wir heute auf Events finden, Fußballveranstaltungen, Konzerte und so weiter, überall, wo Unternehmen wie Recap, Vital und wie sie alle heißen, sozusagen mit ihren Bechern am Start sind. Und da gibt es dann noch viele andere Mehrwegkonzepte, zum Beispiel die also solche Leistungen anbieten. Die Becher werden benutzt, sie werden nachher zurückgegeben, sie werden befandet, man wäscht sie irgendwie, ne, möglicherweise, und gibt sie wieder also hinaus als sogenannter Letztvertreiber ihm an den Konsumenten. Angefangen sind wir in Enfit vor 3,5 Jahren, als die neue Angebotspflicht für wiederverwendbare Verpackung in Deutschland quasi ins Leben gerufen wurde. Und da haben wir uns innerhalb des Vorstandes im Verband haben wir uns Gedanken gemacht und haben gesagt, Mensch, da gibt es eine gesetzliche Änderung. Plötzlich wird Mehrweg gefordert. Gab ja dann am Anfang, hatten alle möglichen Tankstellen, Bäcker und so weiter überall immer so Becher stehen, so nach dem Motto, hier kannst du auch Mehrweg bekommen. Ich glaube, mittlerweile sieht man die Becher nicht mehr stehen. Die sind alle weggeräumt, weil sie keiner haben wollte, was ja sehr bedauerlich ist. Also eben eine Gesetzesinitiative, die eigentlich so nach dem Motto wasch mich, aber mach mich nicht nass gehandhabt wurde und damit auch keine Durchsetzung bekommen hat. Und da haben wir uns gesagt im Verband, wir haben in den letzten Jahren sehr viel Erfahrung damit gesammelt, Guidelines, Standards zu entwickeln, haben dann auch nach dieser Don Quixote-Zeit auch ja dann Zugang zur Industrie bekommen und haben Leute heute, mit denen wir ja reden und sprechen, die Mitglieder des Verbandes sind, große Namen wie Mondelez, Lynn Sprüngli und viele andere, die Mitglied geworden sind, weil sie sagen, der Transport ist wichtig, die Hygiene auf dem Transport ist wichtig, die Nachvollziehbarkeit, die Rückverfolgbarkeit, alles diese Fragen. Und das war schon immer dann unser Kernelement. Und als diese Frage mit diesen Cups und Bowls aufkam, dass das also als Mehrweg angeboten werden muss, haben wir uns gesagt, naja, auch da wird es ja Reinigungsanlagen geben. Also man spricht immer so von sogenannten Spülbetrieben oder Waschbetrieben. Ich sage immer, naja, wenn ich an Spülen denke, das ist so, wenn ich meinen Soßenteller erstmal unter dem Wasserhahn halte und dann spüle ich den, bevor ich den eigentlich in die Maschine hineinstelle, um ihn dann professionell reinigen zu lassen. Aber egal. Und wir haben dann gesagt, naja, diese ganzen Dienstleistungen müssen irgendwo erbracht werden. Und wir wissen nicht, ob jetzt die beteiligten Partien dieses Kreislaufes, also der Letztvertreiber, der Konsument, der Rücknahmeautomaten aufstellt, der die Rückführung macht, der die Reinigung macht, der irgendwie sich den Becher mal angucken muss, ist der noch in Ordnung oder hat er irgendwie irgendwelche Ausrisse oder hat da jemand seine Zigarette drin ausgedrückt, wenn es ein Kunststoffbecher ist, muss ja irgendwie dafür sorgen, dass das Zeugs wieder in den Kreislauf kommt und zwar mit maximaler Sicherheit, die wir als Konsumenten haben wollen. Mhm. Also wir kennen das ja von den Pfandflaschen her. Die werden ja auch im Kreis zirkuliert, werden gereinigt, werden inspiziert, wieder neu befüllt. Und wir gehen ja automatisch davon aus, dass das alles irgendwie geregelt ist. Also irgendeiner hat es geregelt. Keiner weiß, wer, aber man geht davon aus und wir erwarten das als Konsumenten auch. Und da haben wir uns gesagt, wer eigentlich hat dafür mal Definition geschaffen, wie jetzt diese verschiedenen Disziplinen, also die Reinigung, Rückführung, Logistik, Netzvertreiber und so weiter, wie die miteinander agieren. Und wir sind zu einem Ergebnis gekommen, gar nicht, jeder macht es, wie er will. Also das, was ich vor dann mittlerweile 22 Jahren in dieser großen Tank- und Behälterwelt auch erlebt habe, ja. Da hat man auch gesagt, wir machen das alles so wie immer, nicht? Aber jeder hat es im Prinzip anders gemacht. Und daraufhin haben wir die erste Arbeitsgruppe gegründet. Die hieß noch nicht 360 Reuse, aber das war quasi der Vorläufer. Und wir sind heute, Stand heute, ich habe gerade vor 2 Tagen wurde die neue Guideline nochmal im letzten Zirkel nochmal hineingegeben bei uns innerhalb des Verbandes. Immerhin eine Gruppe mit insgesamt 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus unterschiedlichen Unternehmen. Haben wir in den letzten 2,5 Jahren eine Guideline erstellt, die sozusagen die Definition, also sprich die Regeln, definiert, wie die unterschiedlichen Stakeholder quasi in der Kette agieren. Und besonders die Reinigung ist das Kernstück. Denn hier entscheidet sich, ob der Nächste, der den dann gereinigten Becher, hoffentlich gereinigten Becher, wieder in den Verkehr gibt mit seinem Produkt, mit seinem Kaffee, mit seiner Cola, mit sonst was, dass der sich darauf verlassen kann, blind darauf verlassen kann, dass alles richtig und ordentlich gelaufen ist. Und wenn man sich vorstellt, Herr Schmidt, dass wir dann ja unterschiedliche Reinigungsstationen haben, unterschiedliche Organisationsstrukturen haben, unterschiedliche Anbieter von Bechern und Bowls haben und natürlich ganz viele unterschiedliche Ausgabestellen, die ja auch diese Sachen dann bei sich im Betrieb lagern, bevorraten. Wo bleibt die verschmutzte Ware? Wo ist die saubere Ware? Kreuzt sich das in irgendeiner Form oder ist es getrennt oder steht das eine bei 30 Grad in der Sonne und das andere steht im Kühlhaus? So viele Fragen, dass daraus eine Guideline mit der Kernguideline von 110 Seiten geworden ist und ein Anhang, einen sogenannten technischen Anhang heute hat, der nochmal 60 Seiten umfasst, wo geregelt ist, wann ist ein Becher nicht mehr mehrwegfähig, wann muss er ausgeschleust werden. Da geht es also um Verfärbung, um Oberflächenveränderung. Also so ein Kunststoffbecher ist eben nicht immer haltbar, im Gegensatz zu Glas oder Keramik. Also Keramik altert auch und Glas altert natürlich auch. Aber ganz anders als Kunststoffwaren, die wir heute ja überwiegend in diesem Mehrwegbereich haben.
Vielen Dank. Jetzt haben Sie, wir springen jetzt ein klein wenig, aber das macht gar nichts. Jetzt haben Sie 2 Dinge angesprochen, nämlich eigentlich ein sehr positives Beispiel für Mehrweg. So, ich sag mal, Getränkeflaschen, ob Kunststoff oder Glas basiert, sei dabei mal zweitrangig. Und ein Beispiel, wo ich finde, dass es noch nicht so ganz gut funktioniert, ich nenne jetzt einfach mal den Mehrweg-Kaffeebecher, den die Kaffeetrinker, die einen Coffee-to-go kaufen, wahrscheinlich kennen. Sie haben ein, zwei Marken genannt, um die Marken geht es dabei aber gar nicht. Wir bleiben mal bei dem Beispiel von diesen Kaffeebechern, weil ich finde, das ist ein Beispiel, wo man sieht, dass Mehrweg nicht immer überall automatisch reibungslos funktioniert und dann flächendeckenden Einsatz findet. Wo sehen Sie denn die größten Unterschiede zwischen Mehrweg im B2B-Umfeld, was ja das ist, wo Sie sich auch im Schwerpunkt darauf konzentrieren, und ich sag mal diesen bekannten Mehrweg-Ansätzen, Kaffeebecher, die wir im Konsumentenbereich sehen? Wo sind da für Sie die markantesten Unterschiede, dass Sie sagen, deswegen lässt sich das auch gar nicht so eins zu eins vergleichen, was die, ich bleib dabei, mit dem Kaffeebecher machen und was wir mit der Initiative 360 Reuse im Moment jetzt vorhaben?
Das ist eine sehr gute Frage, Herr Schmidt, weil da steckt nämlich ganz viel Unterschied eigentlich drin, viel mehr, als man so auf dem ersten Moment glaubt. Aus meinen Erfahrungen mit den, reden wir einfach über die Kaffeebecher, ohne das begierlich zu sein, ist es eben ein bisschen anders. Erstmal haben wir ganz viele unterschiedliche Becher. Also ich habe so eine Bechersammlung zu Hause. Also die passen irgendwie schon irgendwie zusammen und ineinander, wenn man die Reihenfolge richtig trifft. Ansonsten wird man feststellen, jeder hat seine eigene Form, jeder hat seine eigene Gestaltungsgeometrie, unterschiedliche Höhen, unterschiedliche Durchmesser, unterschiedliche Winkel. Das heißt, da passt der eine mit dem anderen gar nicht richtig zusammen. Wenn du einen von einem Anbieter hast, die passen schon gut zusammen, aber da wir viele Anbieter haben, die in diesem Bereich unterwegs sind, viele Startups auch, stellen wir fest, dass da vieles eben nicht wirklich kompatibel ist. Und kompatibel heißt für den Rücktransport, dass sie gut zu nesten sind, also ineinander zu stecken. Das kann man eben natürlich mit Kunststoffbechern viel besser machen als mit Glas zum Beispiel. Deswegen ist ja auch hier Kunststoff durchaus hat gewisse Vorteile gegenüber Glas, obwohl es eben in der Oberflächenstruktur sich eher verändert als ein Glas. Das heißt, da sind viele, viele Faktoren drin. Und das, was mich persönlich daran als Ingenieur schon immer gestört hat, ist, wenn ich das so sagen darf, Herr Schmidt, wieso hat man sich da nicht auf etwas geeinigt? Warum hat man sich nicht auf einen bestimmten Standard, eine Geometrie eines Behälters geeinigt? Naja, weil jeder sein eigenes machen wollte. Im B2B kommen wir jetzt auf zwei wesentliche Punkte. Auf der einen Seite ist der Mehrweg im B2B nur bedingt bekannt und eingesetzt. Warum? Weil wir im B2B-Bereich andere Sensibilitäten haben. Also wenn Sie zum Event gehen, also ich hatte neulich, hat mir ein österreichischer Freund gesagt, dass jeder, jetzt weiß ich endlich, was du machst. Ich sage, Mensch, wie kommst du da jetzt drauf? Dann sagt er, du, ich war auf so einem Musikfest hier in Österreich, das ist nämlich Musiker, und da gab es auch diese Plastikbecher. Mit denen hast du doch zu tun, hat sie da. Ich sage, ja, mit denen habe ich zu tun, weißt ja. Mehrweg ist das Ding. Sagt er, ehrlich gesagt, kann's vergessen. Ich habe da mir Mineralwasser bestellt. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch ein Bier bestellt hat oder einen gespritzten.
Spielt wahrscheinlich auch keine Rolle.
Er hat zumindest vom Mineralwasser gesprochen. Ja. Und er sagte, der ganze Becher roch total muffig. Er hat das Mineralwasser weggekippt und hat sich vorgenommen, bei dem Laden holst du dir nichts mehr. Das ist der Konsument. So reagiert der normale Konsument. Und ich bin sicher, dass bei vielen Events das mit Sicherheit häufiger vorkommt, dass auch dann mal Becher dabei sind, die eben halt nicht so ganz sauber sind oder die einfach zu lange irgendwo schon in der Ecke nach der Reinigung gelegen haben, vielleicht 3, 4, 5 Monate, vielleicht bei nicht so ganz guten Konditionen. Und jetzt sind sie aber auf irgendeinem Event, Fußballstadion, da packt man sie wieder aus dem Lager raus und zapft das erste Bier und dann schmeckt das ein bisschen muffig oder ranzig oder was auch immer. Das ist sozusagen der B2C-Bereich. Den sehe ich mit einem gewissen Augenzwinkern, weil ich sage, naja, jeder ist ja seines Glückes Schmied und kann dann machen, was er will, Herr Schmidt. Und jetzt kommen wir auf den B2B-Bereich. Jetzt wollen wir, und das ist unser Ansatz als Enfit mit dieser Initiative 360 Reuse, wollen wir Mehrweg greifbar machen und nutzbar machen für die Industrie. Und über wen reden wir da? Wir reden über zum Beispiel Feinkostunternehmen. Hohmann, Wernsing, wie sie alle heißen, rauf und runter, mir fallen gar nicht so viele ein, wie es da gibt. Ich glaube, im Verband Kulinaria sind eben über 120 Unternehmen organisiert, nur deutsche Unternehmen. Und jetzt reden wir über Europa. Also ich glaube, da kommen einiges an Unternehmen zusammen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie arbeitet so ein Lebensmittelproduzent. Seine größte Sein größtes Augenmerk ist, wie stelle ich sicher, dass ich Produkte in den Verkehr bringe, die nicht mit einem Rückruf, der dann gleich Millionen oder viele Millionen kosten kann, der die ganze Marke kosten kann, zurückkommen. Das heißt, Hygiene und Sicherheit hat bei dem alleroberste Priorität. Und da gibt es gar nichts dran zu tun. Und jetzt kommen wir daher und sagen, also wir haben da Erfahrung mit Kaffeebechern, ne? Die kann man auch in der Waschmaschine schön waschen und die kriegst du jetzt wieder. Und dann gucken einen die Leute in der Industrie an und sagen, also lieber Herr Filipowski, ich weiß nicht, was Sie da denken, nicht? Aber wir haben da ein bisschen einen anderen Maßstab, mit dem wir unsere Sicherheit ja schützen müssen oder unser Unternehmen schützen müssen. Und jetzt wird es natürlich spannend. Wie ist ein Industrieunternehmen im Feinkostbereich aufgebaut? Der kriegt heute quasi noch 250 Grad heißes Kunststoffverpackung frisch aus der Presse, also steril. Also ich glaube, da ist in dem Moment kein Keim drin. Also der kann dann später, kann da schön Keime drauf kommen, wenn das Ding ein halbes Jahr im Lager steht. Aber gehen wir mal davon aus, er kriegt das relativ frisch in seine Produktion. Der hat das Gefühl und die Sicherheit, das Ding ist steril. Der packt seine Waren drin ab, schickt das in die ganze Welt oder verteilt es auf seine Kunden und ist happy. Und er kriegt nichts zurück und alles ist in Ordnung. Und jetzt kommen wir und sagen von Enfit in dieser 360 Reuse-Initiative und sagen, jetzt stellen wir, getrieben durch die PPWR, ne, die Packaging Waste Regulation, die ja alle zwingt, jetzt andere Wege zu gehen. Wie können wir das sicherstellen, dass jetzt B2B Bereitschaft dafür entwickelt von Einweg, die aus ihrer Sicht 100% Sicherheit bringt, jetzt auf Mehrweg gehen, die einen möglicherweise vielleicht nur 98% Sicherheit bringen. Was ist mit diesen 2% Unsicherheit? Und ich meine, wir kennen das alle. Machen Sie Ihren Geschirrspüler zu Hause mal auf und vielleicht alles 20. Mal oder 30. Mal werden Sie mal haben, dass da irgendwas nicht ganz sauber geworden ist. Und das hat doch jeder im Kopf. Das kennt ja jeder von zu Hause. Und jetzt ist da der Produktionsleiter eines großen Feinkostherstellers, der sagt sich, Filipowski, Mensch, ja kein Verrückter hier. Ich brauche die Sicherheit. Weißt du, wenn ich drei Behälter von meinen 30.000, die ich diese Woche ausliefer, drei nur schlecht sind oder Kontaminationen drin sind.
Schon drei zu viel.
Das sind drei zu viel. Wenn dann noch zwei Leute Bauchschmerzen kriegen, dann habe ich ein Riesenproblem. Mhm. Weil ich rufe ja dann die ganze Serie wieder zurück. Also, wenn ich Glück habe. Es kann auch sein, dass der Handel mir alles wieder zurückschickt, weil die sagen, wir fangen ja gar nicht erst an, im Laden zu sortieren, ob das jetzt die Charge war oder die Charge war. Ich habe eh nur hier Studenten und Schüler, die abends aushelfen. Die sollen mal alles, was von dem Hersteller X kam, mal einmal auf die Palette stellen, kann er morgen wieder abholen. Und das ist ein Problem.
Jetzt hatten Sie es angesprochen, ich habe da zwei Rückfragen. Die erste, Sie haben jetzt das Thema PPWR angesprochen, natürlich in aller Munde. Am 12. August ist es dann auch soweit und dann tritt die PPWR in Kraft. Ist die PPWR aus Ihrer Sicht auch der maßgebliche Treiber, dass das Thema Wiederverwendungssysteme, Mehrweg, jetzt so intensiv diskutiert wird? Oder gibt es darüber hinaus andere Treiber, die Sie sehen, die das Thema stärker in den Mittelpunkt der Diskussion rücken?
Wir haben zwei Punkte. Ich glaube, der härteste Eingriff erfolgt durch die PPWR. Warum? Weil das eine gesetzliche Regelung ist. Übrigens, ich will Sie nicht korrigieren, Herr Schmidt, aber die PPWR ist ja schon in Kraft getreten letztes Jahr. Der 12. August diesen Jahres geht es ja um die Konformitätserklärung. Das heißt also, gesetzt in Brüssel ist schon im letzten Jahr, ich weiß das Datum nicht mehr genau, aber wo ist die PPWR schon in Kraft getreten? Und das heißt, die Unternehmen hatten Zeit, jetzt bis zum 12. August sozusagen, ihre Grundarbeit nämlich zu machen, nämlich die sogenannte Konformitätserklärung. Mhm. Da haben aber, glaube ich, viele auch noch nichts gemacht, weil sie irgendwie immer denken, vielleicht geht das an mir vorbei hier.
Geht nochmal wieder weg, ne?
Okay, vielleicht löse ich das auf. Ja, ja. Manche haben ja auch darauf gehofft, dass ihre Verbände, in denen sie organisiert sind, vielleicht erreichen können, dass die PPR doch noch wieder weggedrückt wird und was anderes kommt oder so. Aber ich glaube das nicht. Das wird nicht passieren.
Nein, glaube ich auch nicht.
Das Ding ist fix. Fix in Stein gemeißelt. So. Und jetzt wird es natürlich eben spannend, was sind die Treiber? Jetzt sind ja mehrere Industriebetriebe davon betroffen, also Industriebranchen davon betroffen. Das eine sind natürlich die Hersteller von Kunststoffverpackungen. Die PPWR, möchte ich nochmal einschränkend auch sagen, gilt ja nicht nur für Kunststoffverpackungen, aber wir haben primär mit Kunststoffverpackungen als Enfe zu tun. Warum? Weil sie so ein beliebter Verpackungsstoff sind für sensible Lebensmittel und Getränke und so weiter. Daher kommt das, und weil sie leicht sind und nicht, man kann sie ineinander stecken, was man mit Glasflaschen eben nicht machen kann, all solche Dinge. Das heißt, es spricht vieles eben auch für Kunststoffverpackungen. Und jetzt haben wir zwei natürlich hauptbetroffene Gruppen, Unternehmensgruppen. Das sind auf der einen Seite die Hersteller von Verpackungen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Verpackungshersteller, nicht? Machen, weiß ich nicht, 500 Millionen Umsatz oder eine Milliarde oder irgendwas in der Größenordnung. Und Sie stellen jetzt Einwegbehälter her. Diese 1 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 20 Liter, ich nenne sie mal Eimer. Also auch das bitte nicht missverstehen. Das soll jetzt also irgendwie nicht abwertend klingen. Aber vieles ist so in Eimern. Und ich bin wirklich erstaunt, in welchen Restaurants heute welche Produkte in Eimern geliefert werden, nämlich weil sie von großen Feinkostläden kommen. In manchen Küchen könnte man ja auch wirklich froh sein, wenn sie von einem professionellen Feinkosthersteller hergestellt sind und vielleicht nicht von den drei Lehrlingen oder den Aushilfspersonal, was in der Küche ist und sich mit dem Kochen nicht so gut auskennt. Aber das nur so am Rande. So, also ich habe festgestellt, dass die Küchen voll sind mit diesen sogenannten Eimer. Egal, ob das jetzt das Speisesalz ist, ob da Fette drin sind, ob da die Pommes frites drin sind, ob da Soßen und Mayonnaise drin sind. Also Convenience Food ist weit verbreitet und ein wirkliches Element in der heutigen Restaurantküche immer zu finden. Und die bekommen alles Zeugs, was sie haben oder was sie brauchen an Produkten, bekommen sie in Eimern geliefert, weil der Eimer gut zu stapeln ist, weil er sich gut handhaben lässt. Ein 20-Liter-Eimer kann auch der Lehrling noch tragen, ohne Rückenschmerzen zu bekommen. Das passt alles ganz gut zusammen. Es hat sich eingegroovt. Und jetzt sind Sie Hersteller von Kunststoffverpackungen. Jetzt sehen Sie die PPWR. Was bedeutet das jetzt für Sie? Das heißt, die PPWR sagt, ja, Kunststoff soll erstens vermieden werden oder Verpackung soll vermieden werden. Zweitens soll in Mehrweg übergehen oder drittens soll recyclingfähig sein. Wenn ich mir die LinkedIn-Post angucke der letzten Monate, reden alle möglichen Leute von Recycling. Recyclingfähigkeit einer Verpackung. Aus meiner Sicht, Herr Schmidt, ist das zu kurz gedacht. Weil ich sage, natürlich soll das irgendwann mal, wenn der Lebenszyklus überschritten ist, ins Recycling, weil dann gehört er dahin. Aber vorher gehört er in den Mehrweg rein. Das heißt, aus den vielen, ich habe es mal versucht, mal ungefähr in Zahlen zu fassen, wir reden in Europa wahrscheinlich, so genau weiß das kein Mensch, über 1 bis 5 Milliarden Einwegverpackungen in diesem B2B-Bereich, also nur Hotel, Restaurant, Catering, in Europa im Jahr. 1 bis 5 Milliarden. Und jetzt sind Sie Verpackungshersteller und freuen sich, weil Sie die Dinger immer tausenderweise, zehntausenderweise natürlich verkaufen. Ich weiß nicht genau, was die kosten, aber kommen sicherlich einiges zusammen. Und jetzt kommt die PPWR und sagt, sie sollen die Verpackung jetzt im Mehrweg machen oder recyclingfähig machen. Bei recyclingfähig sind manche irgendwie entspannter offensichtlich als beim Mehrweg. Aber was bedeutet das? Wenn ein Eimer jetzt statt einmal benutzt wird, ich meine, das ist ja Wahnsinn, ne? Also wir produzieren aus hochwertigen Rohstoffen einen Kunststoffeimer, befüllen den Eimer, der wird einmal zum Verbraucher geschickt, wird benutzt und geht dann in den Müll. Ich meine, wie verrückt ist denn das? Ich meine, wir haben steigende Rohstoffpreise. Jetzt durch den Iran-Krieg hat es eine Verdopplung der Kunststoff-Rohstoffpreise gegeben. Das schlägt sich logischerweise nieder. Am Ende des Tages bezahlen wir als Konsumenten das ja. Wir müssen das ja bezahlen. Das heißt, für uns wird das Essen im Restaurant immer teurer wegen dieser ganzen Einflussfaktoren. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt können Sie ja schon mal als Hersteller von Kunststoffen sich überlegen, was bedeutet das für Ihr Unternehmen, wenn Sie jetzt meinetwegen auf Mehrwegbehälter umstellen müssen, die mehrfach nutzbar sind. Vielleicht sind die ein bisschen dicker, vielleicht sind die ein bisschen stabiler, nicht, damit sie ihn halt länger halten. Und jetzt können Sie einen Taschenrechner nehmen, können sagen, wenn der 50 Umläufe schafft und Sie haben vorher aber 50 Einwegbehälter verkauft, dann verkaufen Sie jetzt 49 nicht mehr.
Wir bleiben an dem Punkt, weil der tatsächlich total spannend ist. Der Verpackungshersteller und auch viele Konsumenten, also B2B-Konsumenten, die ich kenne, werden sagen, naja, Filipowski, da hast du total recht, vom Grundsatz her. Auf der anderen Seite wie soll ich das denn machen? Weil heute habe ich den Eimer mit, sagen wir mal, 5 Kilo Mayonnaise da stehen. Die ist dann leer, die schmeiße ich weg. Da kommt die Müllabfuhr, die holt es. Und im besten Fall wird es sortiert, geschreddert, wieder zu Flakes verarbeitet und wird dann im zweiten Leben vielleicht, was weiß ich, eine Gießkanne oder eine Parkbank. Ja. Oder wenn wir das Recycling weiterdenken, vielleicht auch wieder irgendwann Primärpackstoff. Weil die PPWR ja auch das Thema Rezyklatquoten aufgreift.
Genau.
So, jetzt ist ja die alles entscheidende Frage. Also wie stelle ich denn sicher, dass sich das Verhalten des Konsumenten, des B2B-Konsumenten verändert? Weil, das erlebe ich ganz häufig bei Mehrweg-Diskussionen. Ich war vergangene Woche bei einer Mehrweg-Veranstaltung zum Thema Kosmetikverpackungen, also B2C. Aber da ging es auch um das Thema. Und die Frage ist ja, A, wie viele Umläufe schaffe ich wirklich? Und die zweite Frage ist, wie kriege ich den Konsumenten dahin? Weil der muss ja dann im Optimalfall den leeren Mayonnaise-Eimer, da bleiben wir jetzt mal dabei, den muss der irgendwo sammeln und aufheben und den muss dort irgendjemand abholen. Und dann hat er vielleicht noch den 5 Kilo Ketchup-Eimer und vielleicht noch den 10 Kilo Soßenpulver-Eimer.
Ja.
Und im besten Fall muss das ein und der gleiche abholen und nicht drei verschiedene. Und da finde ich, wird ja die Diskussion häufig dann auch komplex und ist nach meiner Beobachtung häufig ein Thema, wo dann auch die Diskussion schwierig wird und die Akzeptanz schwierig wird. Was würden Sie dem entgegnen, der sagt, Filipowski, hör zu, heute ist es einfach, ich kaufe den Eimer, ich schmeiße den in den Müll und dann wird der wahrscheinlich rezykliert, ist mir aber eigentlich auch Wurst, ich handhabe das so und wenn ich so mache wie du, dann muss ich ja gefühlt einen separaten Kellerraum haben, wo ich dann alle meine Verpackungen sammle, bis da mal genug Zeug beisammen ist, dass einer kommt und das abholt. Jetzt ganz vereinfacht wiedergegeben, aber was würden Sie dem antworten?
Ja, also im Grunde genommen, Sie hatten am Anfang ja das Thema Mehrwegsystem bei Pfandflaschen oder Getränkeflaschen erwähnt.
Obststeigen wäre auch so ein Beispiel.
Obststeigen, genau. Obststeigen ist ja noch relativ gut organisiert. Da gibt es ja Anbieter, die haben diese Kisten, diese Klappkisten. Ja. Und die sind ja, wenn Sie in den Supermarkt gehen, Edeka, Rewe, was weiß ich, wo auch immer, dann sehen die relativ gleich aus, weil man die standardisiert hat. Wenn wir uns ansehen, wie die Pfandflaschenindustrie funktioniert, ich meine, das ist schon fantastisch. Sie gehen als Kunde hin zu diesem Automaten, schmeißen ihn rein, alles ist automatisch, Pfandbon kommen raus, können eine Kasse einlösen. Haben Sie schon mal geguckt, wie es hinter so einem Automaten aussieht? Das ist ein Riesenraum. Da muss der Marktleiter immer alle Stunde mal irgendwie seinen Lehrling hinschicken und sagen, pass mal auf, jetzt machst du mal Flaschenmemory.
Flaschen sortieren.
Genau, weil es gibt hunderte von unterschiedlichen Flaschen. Und das bei den Flaschen ist ja das Witzige oder eigentlich gar nicht Witzige, die sind ja individuell gebrandet. Das heißt, die sind schon direkt geformt, dann sehen Sie schon das
sind
Brand
Teil,
da drauf.
Sind manchmal sogar Teil des Markenerlebnisses, wenn man an die ikonische Coca-Cola-Flasche oder solche Dinge denkt. Ja.
Genau, das heißt, das Automat, es scheint Automatik zu sein und dann kommt hinterher manuell. Und jetzt muss dieser arme Lehrling alle Flaschen in die richtigen Kisten kriegen. Jetzt müssen die Kisten von der Brauerei A zur Brauerei A zurück, die von B nach B zurück und so weiter. Das ist ja ein Wahnsinn. Ich meine, dass das funktioniert so gut, zeigt, dass Mehrweg ja schon eine riesen Chance hat. Aber ehrlich gesagt, hätte man dort, wie ich das als Lehrling noch erlebt habe, da gab es zwei Flaschen. Da gab es die 033 Bierflasche und die 05er Bierflasche und jeder hatte, ich meine, nur sein Etikett drauf gemacht. Das war ja noch effizient und wirtschaftlich. Heute ist es ja im Grunde genommen hoch ineffizient und unwirtschaftlich. Aber trotzdem rechnet es sich offensichtlich immer noch, dass man dort Mehrweg fahren kann, was ja auch gut ist. Und wir sagen jetzt in der Arbeitsgruppe 360 Reuse, diesen Fehler wollen wir nicht nochmal machen, sondern wir wollen jetzt, weil jetzt ist das Fenster offen oder die Tür offen oder wie auch immer Sie es bezeichnen wollen. Weil ich glaube, jetzt ist die große Chance, die wir haben, auch aus unserer Organisation heraus, Standard zu schaffen. 1 Liter, 3 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 20, das sind so die gängigsten Größen, die man in diesem Hochreka-Bereich unter diesen 1 bis 5 Milliarden findet. Die einfach konsequent zu standardisieren. Also nicht jeder klebt da sein Logo ganz flächig drauf oder druckt das da drauf. Jeder hat seine eigenen Verschlusssysteme, jeder hat einen unterschiedlichen Henkel dran. Alles das zu eliminieren und hinzukommen und zu sagen, wir definieren diesen Standard. Und da sind wir mitten dabei, Herr Schmidt.
Aha.
Weil nur so kann man effizient und wirtschaftlich Mehrweg betreiben. Wenn wir dieses Kraut- und Rüben-Chaos haben, wie wir es bei den Pfandflaschen haben, was ja wirklich erstaunlich ist, dass das so gut funktioniert ja immer noch. Mhm. Es liegt aber nur an den Leuten dran, die das organisieren, weil die haben den natürlich den Aufwand, das eben immer in Form zu bringen. Da kann man sagen, Chapeau, das haben die wirklich gut gelöst, machen sie gut. Ich kenne ja auch einige davon, machen einen tollen Job. Aber unser Ansatz ist es, dass wir jetzt die Chance haben, von einem Standardbehälter, der voll digitalisiert ist, der ganz klare geometrische Formen und Konturen hat, die sich gut reinigen lassen, die sich gut inspizieren lassen, der die richtige Farbe hat. Ich meine, ich sehe immer wieder so braune Behälter und sowas. Auf dem braunen Behälter sehen Sie keine Schmutzreste drauf, weil es einfach die falsche Farbe ist. Sie müssen also sozusagen den ganzen Behälter sich schnappen, den durchstandardisieren, und da sind wir mittendrin in diesem Prozess, um damit erstmal die Voraussetzungen zu schaffen, dass Mehrweg überhaupt wirtschaftlich und effizient gefahren werden kann.
Ist aber jetzt so aus der Hüfte bei mir geschossen ein sehr dickes Brett, was Sie da bohren, weil ich würde mutmaßen, es gibt in dieser ganzen Prozesskette doch auch relativ viele Spieler, die mit dem Thema der Standardisierung gewisse Schwierigkeiten haben, weil damit einhergeht für denjenigen, der die Eimer heute herstellt, Vergleichbarkeit. Dann kannst du dich in Anführungsstrichen nur noch häufig über den Preis differenzieren. Das werden viele nicht ganz so gut finden. Dann, wir hatten die ikonische Coca-Cola-Flasche als Beispiel angesprochen. Ja. In dem einen oder anderen Fall, auch im Horeca-Bereich, glaube ich schon, dass die Verpackung für so einen Markenartikler auch ein Stück weit mit markenbildend ist, dass der sagt, das ist meine Verpackung. Ich bin immer jemand, der sehr optimistisch auf die Zukunft schaut, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, das ist dann ein dickes Brett, was Sie da bohren, oder?
Herr Schmidt, ich weiß nicht, woran es liegt, aber offenbar hat irgendjemand mal vorgesehen, dass ich dicke Bretter bohren muss. Und deswegen habe ich auch immer einen guten Bohrer dabei, damit ich dicke Bretter bohren kann.
Sehr gut.
Das begleitet mein Leben. Aber Spaß beiseite. Sie haben total recht, das ist ein wirklich dickes Brett. Aber sehen Sie auf der anderen Seite, es gibt ja tolle Ideen, die sich durchgesetzt haben. Nehmen Sie die Europalette. Ich meine, die sieht ja relativ simpel und einfach aus. Auch dort haben sich ja Menschen zusammengetan, haben gesagt, wir definieren Länge, Breite, Höhe und was weiß ich, wo die Klötze sind, wo der Gabelstapler reinfahren kann. Und das System funktioniert. Es braucht nur den Mut und es braucht die Menschen, die diese Kraft, den Mut aufbringen, um das zu standardisieren. Mhm. Und das haben wir bei uns in unserer Gruppe drin. Wir haben solche Menschen. Und das wird auch sich dadurch auszeichnen, dass wir morgen unsere Gründungsversammlung haben werden. Das heißt, morgen gründen wir die Genossenschaft 360 Reuse, die mit einigen Unternehmern zusammen beschlossen hat, wir gehen konsequent den Weg. Wir nehmen Verpackungshersteller, wir nehmen Abfüller, wir nehmen Reinigungsstationen, wir nehmen Logistiker, Inspektionssysteme, Anbieter, Digitalisierung in diese Genossenschaft hinein. Wir bringen unsere Kraft zusammen und wir entwickeln die Standardbehälter. Wir entwickeln ein europäisches, wirklich europäisches Gesamtsystem, was in der Lage ist, dass ich sicher gesehen gehen kann, dass in Warschau nach den gleichen Qualitäten gereinigt wird wie in Paris oder wie in Hamburg, dass ich ein Netz aufbaue, das maximale Wirtschaftlichkeit und Effizienz bietet. Aha. Als Hamburger sage ich ja immer ganz gerne dann, wir haben uns entschlossen, etwas zu tun. Und der Hamburger Spruch dazu heißt, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken.
Jawohl, den kennen wir.
Für alle, die nicht Plattdeutsch kennen, nicht? Also nicht lange rumreden, sondern tun. Und das haben wir beschlossen und das tun wir jetzt. Und morgen ist die Gründungsversammlung und morgen Nachmittag werden wir sozusagen die EG, die Genossenschaft, eingetragene Genossenschaft, gegründet haben, um damit wirklich die wirtschaftliche Basis zu legen mit anderen Unternehmen zusammen, weil ich glaube, es geht nur gemeinsam. Es geht nicht in Insellösungen, wie wir das in diesem Kaffeebecherbereich haben. Da sind ja ganz viele Insellösungen, die digitalisieren selbst, die lassen irgendwo waschen, die führen wieder zurück und sammeln wieder ein. Wir haben gesagt, B2B funktioniert nur, wenn wir maximale Sicherheit und Hygiene garantieren können. Dafür haben wir auch etwas entwickelt, was ich also jetzt an dieser Stelle noch nicht sagen kann. Wir wollen nicht zu viele Leute schon zu schlau machen.
Das holen wir dann in einem zweiten Interview gegeben.
Das hören wir vielleicht danach. Das Wesentliche dabei ist, hier die entsprechenden Player, Hersteller von Kunststoffverpackungen, Nutzer von Kunststoffverpackungen zusammenzubringen. Und da passt jetzt wieder auch unsere super erarbeitete Guideline, die die anderen Kollegen und Kollegen ja alle gemeinschaftlich erarbeitet haben, nämlich zu, weil dort ist alles geregelt, was Hygiene, Lebensmittelsicherheit, Zertifizierung, Ausbildung, Standardisierung betrifft, sodass da jetzt plötzlich zwei Elemente zusammenpassen, wie, ja, ich weiß gar nicht, die Faust aufs Auge oder so.
Super.
Aber wir wollen nicht gewalttätig werden.
Nein, nein, das liegt uns fern. Vorsichtiger Blick auf die Uhr. Ich habe noch zwei Fragen. Eine etwas konkretere und eine eher so Blick in die Glaskugel, die konkretere Frage. Sie haben jetzt das Beispiel der Obststeigen jetzt gerade auch nochmal erwähnt. Mhm. Haben gesagt, naja, der Vorteil darin liegt ja auch, dass die weitestgehend standardisiert sind.
Ja.
Und das ist ja auch das Ziel, was Sie jetzt im Rahmen der 360 Reuse-Initiative auch verfolgen, haben Sie ausgeführt. Bei den Obststeigen beobachte ich trotzdem so ein Phänomen, so im Jahresrhythmus gibt es dann zwei Fraktionen, die Mehrwegfraktion und dann die in der Regel Wellpappenfraktion, die sich gegenseitig mit neuesten Studien überziehen, um dem anderen zu beweisen, dass die eigene Lösung doch viel, viel nachhaltiger ist. Deswegen eine Frage da an Sie. Ich weiß nicht, ob Sie dazu schon was sagen können. Haben Sie für diese standardisierten Eimerbehälter, die Sie jetzt hier anstreben in der Guideline, auch schon eine Ökobilanzbetrachtung gemacht, dass Sie sagen können, wie viele Umläufe brauchen wir denn, dass das dann auch, ich sag mal, vor dem Hintergrund CO2 die bessere Lösung ist, oder sind Sie an dem Punkt soweit noch nicht, weil jetzt erstmal die Guideline im Vordergrund stand?
Nein, wir haben natürlich schon dort auch gerechnet und bilanziert und man hat im Grunde genommen ja schon nach relativ wenigen Umläufen hat man also eine deutlich verbesserte Bilanz. Und wenn man mal sieht, jetzt mal nur die Frage des ich spare Verpackung, ich spare ja auch Energie, ich spare Rohstoffe. Und wenn wir sehen, wie abhängig wir sind ja von außen liegenden Ereignissen, Kriegen und was weiß ich für Konflikten, die wir haben und irgendwelche Hormuz-gesperrte Straße, dann sind wir ja uns mittlerweile darüber im Klaren, wir brauchen eine gewisse Unabhängigkeit. Und ich sehe für Europa hier in dieser Frage des Mehrwegs, besonders im B2B, eine wirkliche Chance. Wir können wirklich ein System auf die Beine stellen, wo alle gewinnen. Da wird keiner wird benachteiligt sein, sondern alle können davon gewinnen. Und der Gedanke der Genossenschaft ist ja der, je mehr Genossenschaftsmitglieder dort reinkommen, nehmen Sie die großen Beispiele aus dem Bankenbereich, Bankengenossenschaften oder Supermärkte, Edeka, Rewe sind ja auch alles Genossenschaften. Am Ende des Tages profitieren alle Teilnehmer der Genossenschaft davon, dass sie mehr werden, weil die Kosten für den Einzelnen geringer werden. Transportwege, Rückführungen werden kürzer, es entstehen mehr Wasch- und Reinigungsanlagen, es wird einfach effizienter laufen. Und wir müssen aber auch hier, Herr Schmidt, man darf da nicht national denken, man darf nicht denken, wir in Deutschland machen da was, sondern wir machen unser Pfandflaschensystem. Hier muss man gleich in die Breite gehen. Muss europäisch sein. Nachdem ich 10 Jahre in Brüssel gelebt habe und dort auch gearbeitet habe und natürlich eben auch gute Kontakte dort in die EU-Kommission gehabt habe und auch immer noch habe, weiß ich, als Europäer, der ich mich selbst als solcher empfinde, ist es wichtig, dass wir den europäischen Standort stützen und stärken. Und da sage ich wirklich mit Überzeugung, Europe first und nicht second oder third oder irgendwas in der Richtung. Ne? Dafür engagiere ich mich.
Ja, das ist ein sehr gutes Statement, Herr Filipowski. Wir kommen zur Abschlussfrage, Herr Filipowski. Wenn wir jetzt mal 5 oder 10 Jahre vorausblicken, wie wird sich nach Ihrer Überzeugung das Thema Mehrweg im industriellen Umfeld entwickeln? Also wie Sie sich wünschen, dass es sich entwickelt, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Auch das darf hier Platz haben. Aber ich bin mir sicher, Sie werden auch ganz realistischen Blick darauf haben, wo werden wir vielleicht schneller vorankommen, wo wird es ein bisschen länger dauern. Was glauben Sie, wie entwickelt sich das Thema Mehrweg in den nächsten 5 bis 10 Jahren in diesem B2B-Umfeld, über das wir jetzt hier im Gespräch miteinander gesprochen haben?
Herr Schmidt, ich bin der festen Überzeugung, dass in 5 bis 10 Jahren gar keine Frage mehr ist, ob man Einweg oder Mehrweg macht, sondern man wird Mehrweg nutzen, so wie wir ja auch ganz gewohnheitsgemäß seit gefühlten 100 Jahren die Pfandflasche benutzen. Da redet ja gar kein Mensch mehr darüber. Das Entscheidende, was die Industrie braucht, ist die gleiche Sicherheit, die sie heute hat, wenn sie sozusagen die frisch gepresste Verpackung steril quasi unter ihre Abfüllmaschine packt. Wir haben dazu eine Lösung erarbeitet. Und wie gesagt, ich würde gerne mal mehr dazu sagen, noch ist es zu früh. Und diese Lösung wir diese Sicherheit der Industrie bieten. Und wenn die Industrie die Sicherheit hat, weil die Industrie ist ja genauso unter Druck, nämlich der PPWR, und muss ihre Verpackungsmengen deutlich reduzieren, dann gibt es ja gar keine Notwendigkeit mehr, dass die Industrie sagt, ich nehme es nicht, wenn es nicht mal mehr kostet. Und ich bin davon überzeugt, Herr Schmidt, natürlich sind die Kosten auch relevant dafür, um etwas zu tun. Wenn ich ankomme und sage, ich habe hier was Tolles, ein tolles System, kostet 30% mehr, wird es schwierig. Wenn ich sage, ich habe aber ein tolles System, das kostet am Ende des Tages nicht mal mehr, vielleicht sogar noch weniger, wüsste ich jetzt nicht, warum ein Unternehmer noch zögern sollte, um diesen Schritt zu gehen. Wenn er dann, und das ist die Voraussetzung dafür, diese gleiche Sicherheit hat, die er vorher hatte und die er nicht aufgeben kann und die er nicht aufgeben darf. Das ist meine feste Überzeugung.
Vielen Dank, Herr Filipowski. Ich finde das ein ganz hervorragendes Schlusswort unseres Gesprächs und ich sage ganz herzlich vielen Dank für das offene, spannende Gespräch, die Einblicke, die Sie geteilt haben. Sie konnten noch nicht alles verraten, dazu sage ich gleich noch was, aber trotzdem vielen Dank für die Schilderung Ihrer Sichtweisen, auch der Reise, die Sie durchgemacht haben mit Enfit bis hin zur Initiative 360 Reuse und der jetzt anstehenden Gründung der Genossenschaft. Vielen, vielen Dank für die Einblicke und Ihre Sichtweisen, Herr Filipowski.
Lieber Herr Schmidt, es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen hier in Hamburg zu plauschen. Herzlichen Dank.
Das war mein Vergnügen ganz meinerseits. Vielen, vielen Dank, Herr Filipowski. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge auch viele wertvolle Impulse zum Thema Mehrweg im B2B-Industrieumfeld mitnehmen. Eine Sache möchte ich redaktionell noch anmerken. Wir treffen uns hier Anfang Juli in Hamburg. Die Genossenschaft wird demnach Anfang Juli gegründet. Das heißt, wenn diese Folge veröffentlicht ist, wird die Genossenschaft bereits gegründet sein. Von dem her verfolgen Sie gerne aufmerksam, was Herr Filipowski auch auf den Social-Media-Kanälen wie LinkedIn tut. Dann können Sie da stets aktuelle Neuigkeiten dazu erfahren. Für mich besonders spannend das Thema der Standardisierung. Ich habe das hier im Podcast schon an unterschiedlichen Stellen gehört und diskutiert und bin gespannt, wie sich das entwickelt, weil es immer auch Verhaltensänderungen erfordert. Und ich persönlich bin der Überzeugung, wir werden alle an dem einen oder anderen Punkt Verhalten verändern müssen, wenn wir wollen, dass Dinge sich wandeln. Und ich werde das weiter aufmerksam verfolgen und bin schon sehr gespannt, Herr Filipowski, wo sich dann ein Ansatz für ein weiteres Gespräch ergibt. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Inside Packaging gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast gerne und empfehlen Sie ihn weiter über eine Bewertung. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen auf den gängigen Plattformen, freue ich mich sehr. Sollten Sie Feedback haben, Themen oder Gastvorschläge einbringen wollen, schreiben Sie mir gerne. Über LinkedIn oder über meine Website bin ich jederzeit gut für Sie erreichbar. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung nur dann nachhaltig wird, wenn Kreisläufe auch wirklich funktionieren.